Nach diesem traumatischen antisemitischen Erlebnis in Lausanne, das mich vollkommen zerwühlte, durcheinander brachte, hatte ich eine verbitterte, feindselige, auch rachsüchtige Einstellung zur Welt, eine zerstörerische, und war, wie man das so schön sagt, ein schwerer Ziehbarer geworden. Es war mit mir eigentlich nicht auszukommen. Als ich dieses Erlebnis in Lausanne hatte, da wurde ich von Schule zu Schule hinausgeschmissen. Ich war ein schwerer Ziehbarer und kam dann schließlich nach einer Diebstahlsgeschichte, wo man mich erwischt hatte und wo mein Vater und meine ältere Schwester sich dann darum kümmerten, dass man mich nicht in eine Erziehungsanstalt tat, sondern bedingt verurteilte. Sie sagten, man würde also für mich sorgen und so. Nach dem sehr guten Landerziehungsheim in Glarisek am Bodensee, am Untersee, wo man mich übrigens auch ein Jahr vor dem Abitur hinausschmiss, weil ich wirklich sehr schwer erträglich war. Aber an dieses Glarisek habe ich eine wunderbare Erinnerung. Ich bin dort in einer Welle von Vertrauen, von, ja, positivem Zuspruch aufgehoben gewesen. Und eigentlich beruhte dieser Hinausschmiss auf einer Gerechtigkeitsüberlegung. Es sollte noch ein anderer Bub, der sich wirklich sehr schlecht aufführte, hinausgeworfen werden. Man fand es ungerecht, nur ihn hinauszuwerfen, hat man mich auch mit hinausgeworfen, weil ich fast so unerträglich war wie der andere auch. Nun ist es so, ich hatte ja, wie ich vorhin sagte, auch ein rachsüchtiges Verhältnis zur Welt. Und als man mich hinauswarf, hat man mir gesagt, also wenn ich dann endlich den Ernst des Lebens kapiere und endlich anfange zu arbeiten und mich einigermaßen sozial zu verhalten, so werde ich vielleicht nur ein Jahr verlieren und das Abitur anstatt in einem Jahr in zwei Jahren machen. Und meine Einstellung war die, es doch dieser gottverfluchten Umwelt zu zeigen. Und dann bin ich nach Zürich mit dem Endergebnis, ich ging dann in eine sogenannte Presse, mit dem Endergebnis, dass ich das Abitur nach einem halben Jahr machte und dann nach Glarisek fuhr, gekommen und gefragt, so, wie geht's euch und wie es denn mir geht, wie es mit der Schule geht. Ja, gar nichts, ich bin ja nicht mehr in der Schule. Wo man mich denn hinausgeworfen hätte? Nein, ich habe das Abitur gemacht. Und kam also gucken, wie die anderen noch ein halbes Jahr aus dieser Racheeinstellung, nicht wahr? Aber die haben sich alle sehr gefreut und bin dann in good terms mit dem Glarisek verblieben. Dieses Glarisek hat mich eigentlich gerettet. Und mit dieser Presse, ich habe das einfach durchgestiert. Und damit war ich also nur Student und weitgehend doch normalisiert. Ich wollte eigentlich Schauspieler werden. Und alles schlug die Hände über den Kopf zusammen, wie man so einen niederträchtigen, gesellschaftsunfähigen Beruf ergreifen könne. Und je mehr man mir abriet, je mehr wollte ich das durchstieren, bis ein Telegramm von meinem Vater ankam, einverstanden, Scheck folgt. Ich wollte in die Schauspielschule in München. Und wo dieses Einverständnis da war und der versprochene Scheck da war, war meine Lust, Schauspieler zu werden, schon etwas geringer. Ich habe ihn aber doch, mein Vater riet mir dann, ich soll doch zu einem Schauspieldirektor gehen und mich vorstellen. Ich bin dann zum Direktor des Schauspielhauses in Zürich, zum Direktor Reuker, ist er gegangen und habe ihm die Bürgschaft aufgesagt. Zu Dionys dem Tyrannen schlich Möros den Dolch im Gewande. Und nach zwei Strophen unterbrach er mich und sagte, mein lieber Junge, du lispelst ja. Damit war meine Schauspielkarriere endgültig begraben. Und mein Vater, dem ich dann sagte, ich wolle Jura studieren, sagte, ja, das ist ein guter Beruf für dich. Du bist ja faul. Dann ist das ein guter Beruf für dich. Das war aber eine zweischneidige Antwort. Er meinte, er wusste, dass der Anwaltsberuf ein Beruf ist, in dem man also furchtbar in die Zange genommen wird. Man hat ja keine Minute für sich, man ist ja Sklave der Agenda. Und da hat er gefunden, es ist ganz gut, wenn der in diese Mühle kommt. Es war zur Zeit, als ich in Bern studierte. Ich war damals ungefähr 19-jährig. Es brach dann der Erste Weltkrieg aus und ich stand von einem Tag auf den anderen ohne Geld da. Ich bekam aus Russland von meinem Vater mein Monatsgeld, das blieb dann aus. Das letzte Monatsgeld habe ich also ungefähr im Alter von 19 Jahren bekommen und stand auf der Straße. Ich kannte niemanden. Bin ich in der Universität auf den Professor zugegangen. Ich weiß nicht mehr, welches Fach er unterrichtete. Da hieß Professor Volltät, verrückter Kopf. Und sagte ihm, ich möchte ihn da um einen Rat fragen, mein Geld bleibe aus. Und ich sah, dass er fürchtete, ich ihn anbetteln. Und sagte, nein, Herr Professor, ich will Sie gar nicht anbetteln. Ich will nur mich mit Ihnen darüber beraten, wenn Sie gestatten, was ich etwa anfangen soll. Ich kann Ihnen sagen, was ich kann. Ich kann perfekt Französisch, ich kann perfekt Deutsch, ich kann Italienisch. Wie sehen Sie eine Möglichkeit, mich irgendwie zu empfehlen? Sagte ja. Und hat mich empfohlen beim Eidgenössischen Politischen Departement an die innerpolitische Abteilung, deren Chef Herr Oberst Leupold war und deren Zuschef Professor Sauser. Zwei ganz patente Burschen, der Oberst ein sehr reizender Mann und der Sauser ein sehr, ich will nicht sagen leger, aber gewandter, angenehmer, wohltuender Mensch. Und bin dann dort als Attaché angestellt worden. Und zwar nicht die Attachés Salon-Attachés, sondern die, die arbeiten müssen. Und ich habe dort gelernt, Sprache zu ziselieren. Das musste alles perfekt sein. Ich habe Interpunktion gelernt von dem alten Leupold. Ich hatte mein Büro im fünften Stock, Lift war keiner. Und es war aber eine Glocke, da läutete das Glöckchen. Da musste ich hinunter zum Herrn Oberst Leupold. Da sagte, nehmen Sie Platz, Herr Rosenbaum. Dann sagte, schauen Sie, bei diesem Satz hier, da würde ich vielleicht anstelle des Kommas ein Semikolon machen. Jawohl, Herr Oberst, bin ich wieder hinaufgegangen. Wenn ich oben war, läutete das Glöckchen wieder, weil er etwas weiter gelesen hatte. Und so habe ich die Interpunktion gelernt und habe in internationalem Recht gearbeitet, habe also sehr viel gelernt und wurde dann als Lauschbub von 20, 21 Jahren Chef des Rechtsbüros des Eidgenössischen Brotamtes und hatte einen Haufen Angestellte unter mir. Und das war sehr komisch. Ich weiß, es waren dann all diese möglichen Kriegsverordnungen und da wurden auch viel Dummheiten gemacht und es wurde in der Bevölkerung protestiert und so weiter, Bauern reklamiert und so. Und dann musste man Kommuniqués machen, man musste das in die Zeitung schreiben, dass es alles richtig sei. Und ich wurde fast täglich zum Herrn Bundesrat De Coppe hieß der, gerufen und er besprach mit mir und dann musste ich also diese amtlichen Erklärungen formulieren. Habe also sehr viel gelernt da, nicht wahr? Und gleichzeitig aber studierte ich auch. Das ging ganz gut, also ich konnte die Universität weitgehend schwänzen, das ging trotzdem ganz gut. Und nun passierte Folgendes während jener Zeit, der sogenannte Fall Kleiber. Der Fall Kleiber war folgendes, wir waren ja im Krieg, es war sehr patriotische Stimmung, Verteidigung der schweizerischen Neutralität und so weiter. Und da hat ein Student des Polytechnikums, das Polytechnikum in Zürich ist keine kantonale Schule, sondern eine eidgenössische Schule, hat aus Gewissensgründen, aus echten Gewissensgründen den Militärdienst verweigert, kam dann vom Militärgericht und man hat ihn unter Zubilligung aller nur erdenklichen mildernden Umstände auf das gesetzliche Minimum der Strafe ein Jahr verurteilt. Das hat er brav abgesessen und wollte sein Studium fortsetzen und dann hat das Polytechnikum ihn relegiert. Dann sind die schweizerischen Studenten, es sei zu deren Ehre gesagt, wie ein Mann aufgestanden und haben protestiert gegen diese Relegierung. Der Mann hat seine Strafe abgesessen, man darf ihm nicht vor seinem Studium stehen. Und es wurden Meetings veranstaltet in allen Universitätsstädten. Ein Komitee wurde gegründet, das dann eine Resolution zur Abstimmung brachte. Und diese Resolutionen wurden also per Akklamationen angenommen und sollten also sämtliche dann dem Bundesrat eingereicht werden. Ein solches Meeting wurde auch in Bern veranstaltet. Ich kannte damals meine zukünftige Frau noch nicht und war also ein sehr introvertierter, die Umwelt ablehnender, verletzbarer, misstrauischer. Und es war eine sehr präsente Angelegenheit. Aber ich sagte, was geht mich das an, sollen die machen unter sich, was es sei, das geht mich nichts an. Und wollte überhaupt nicht hingehen in dieses Meeting. Und dann bin ich weiß nicht zu welchem Zufall zufolge, bin ich doch hingegangen und habe mir das angesehen. Und dann verlief diese Versammlung so, Bern ist eine konservative Stadt mit sehr vielen Chorstudenten und da wurde also diskutiert und es stellte sich heraus, dass die Mehrzahl der Redner in sehr guter, wohlgemessener Rede gegen diese Resolution sprachen und den Standpunkt des Bundesrates und des Polytechnikums vertraten. Und das Komitee wurde fast von Minute zu Minute unsicher, sah seine Fälle davonschwimmen. Und dann haben diese Ablehner eine sehr vorsichtig und gut formulierte Gegenresolution eingebracht, mit dem Begehren, man müsse also über beide Resolutionen abstimmen. Und es war ganz klar, dass die Gegenresolution angenommen würde. Und diese Komiteeleute, die waren also sichtlich verzweifelt. Und da frug also der Präsident oder Leiter, sagt, ja, wem darf ich noch das Wort erteilen? Es meldete sich niemand. Und da sagte er, ja, dann würden wir. Und dann passierte mir, dass ich wie körperlich von einer Kraft, die von oben kam, emporgerissen wurde, hingeschleudert wurde an das Rednerpult und an das Rednerpult ging und rief Kommilitonen. Und was ich sagte, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ein ungeheurer Applaus ausbrach, dass die erste Resolution per Akklamation angenommen wurde, dass ich auf die Schultern hinausgetragen wurde. Ich wusste nicht, was geschehen war. Und dann, nächsten Tag, stand in der Presse, es sei da so etwas wie ein Wunder geschehen, ein junger Student sei aufgestanden, habe die Versammlung mitgerissen und ich wurde von links und rechts komplimentiert und die Mädchen guckten mich an. Da packte mich die Eitelkeit und der Ehrgeiz und dann habe ich angefangen, es waren damals sehr Mode Diskussionsversammlungen, in jede Diskussionsversammlung zu gehen und das Maul aufzureißen. Also schwarze Magie zu treiben, bis mir wieder etwas passierte. Es war ein Vortrag gegen die Vivisektion. Und da habe ich mich zur Diskussion gemeldet gegen diesen Idioten. Und ich weiß, dass ich also mein Votum einleitete, dass mich also ein gemeinsamer enger Nenner mit dem Vortragenden verbinde, nämlich, dass er wie ich von dem Thema nichts verstehen. Man kann dann nicht ausweichen, man unterbricht mich auch nicht, denn ich halte das Publikum. Und mitten in einem Satz kam die Kraft von oben und sagte mir, du bist ein Schwein, riss mich vom Pult hinunter und floh zum Saal hinaus. Und draußen habe ich so etwas wie ein Gelübde abgelegt von mir. Ich habe gesagt, was du da getrieben hast all diese Wochen, das war schwarze Magie. Halsmaul und habe mir vorgenommen, 10 Jahre lang zu schweigen. 10 Jahre lang zu schweigen, nicht zu reden. Nun habe ich inzwischen mein Anwaltsexamen gemacht und bin dann sehr rasch bekannt geworden durch meine ganz sachlichen Plädoyers, wo kein Wort mehr als zur Sache notwendig gesagt wurde. Das hat meinen Ruf begründet. Und habe nie über irgendetwas gesprochen. Ich habe einfach 10 Jahre lang geschwiegen. Und habe durch 10 Jahre Schweigen gelernt, das Wort zu beherrschen. Ich beherrsche das Wort. Das Wort kann mir nicht entfliehen. Das habe ich wirklich in 10-jährigem Schweigen gelernt. Ich bin eigentlich erst ins Gleichgewicht gekommen durch die Bekanntschaft mit meiner ersten Frau. Wir sind dann sehr bald mit Analytikern in Berührung gekommen, auf Umwegen. Als ich meine Frau kennenlernte, war sie ja 6 Jahre älter als ich, Erzieherin in einer elsässischen Familie, sehr reiche Leute, der Mann war Witwer und hatte einen Sohn und eine Tochter, die nur wenige Jahre, zwei, drei Jahre jünger waren als meine Frau. Und sie kam dorthin als Haushälterin und als Erzieherin, als Hausdame. Und dieser alte Mann verliebte sich unsterblich in diese herrliche Person. Und sie mochte ihn sehr gern, aber sie mochte ihn nicht heiraten. Und lernte mich dann kennen. Und das war für diesen alten Mann das Schrecklichste. Er war ein hochanständiger Mensch, ein wirklich sehr anständiger Mensch. Das war für ihn etwas Schreckliches, dass er diese Abgotternfrau verlor und dass dieser junge Bengel, er hatte nichts gegen mich einzuwenden. Er versuchte, mit diesem Problem fertig zu werden und war daran, das Problem durch Suizid zu lösen. Er kam dann nach Zürich und verkehrte bei uns und so und führte sich wie ein Gentleman auf. Wunderbar, war es auch. Und dann ist meine Frau mit diesem Problem zu jung und hat sich also mit dem Jungen beraten. Und der Junge hat, ich glaube, ein paar Sitzungen mit diesem Mann gehabt. Und dann habe ich mit ihm doch sehr gesprochen. Ich hatte eine gewisse psychologische Ader. Ich war ja ein junger Kerl von 21 Jahren. Und dann passierte etwas auf das Messer schneide Gefährliches. Der Teufel kam mit ins Spiel. Ich hatte kein Geld und war am Anfang des Studiums. Und da sagte er, er wolle mir das Studium finanzieren. Sehr gefährlich. Ich habe mir das mit ihm gesprochen, überlegt und habe ihm gesagt, hören Sie zu, ich akzeptiere das, weil ich weiß, dass ich das Studium in kürzester Zeit beenden werde und in weit früher das Geld werde zurückgeben können, als Sie erwarten. Ich habe diese Prüfung bestanden, ich habe das Studium sehr bald beendet und bin dann sehr bald als junger Anwalt wie eine Rakete hochgeschossen und konnte ihm das Geld zurückgeben. Inzwischen war der französische Franken, er hatte mir französische Franken gegeben, die damals ein Franken war ein Franken, dafür hatte ich genauso viel Schweizer Franken bekommen, war der französische Franken vielleicht auf den Hundertstel des Wertes gefallen. Ich gab ihm Schweizer Franken zurück, so wie er sie mir gegeben. Dann sagte er, da hatte ihn der Teufel gestochen, mais je vous ai donné des francs français, donnez-moi donc des francs français. Also ich soll ihm ein Trinkgeld zurückgeben. Non, mon cher, das kriegst du von mir nicht. Du kriegst Schweizer Franken von mir. Und der Mann ist dann, ich meine, solche Erlebnisse binden oder eine Freundschaft. Ist dann doch nach ein paar Jahren gestorben. Wir sind dann sehr befreundet geblieben mit der Tochter und dem jungen Sohn. Das war also ein Intermezzo. Das ist vielleicht nicht ganz uninteressant, gerade so etwas zu erzählen. Die Stellung und die Schwierigkeit der Stellung des Fremdlings und die Fallen, die einem das Schicksal stellt. Das hätte eine Versuchung sein können, weil er sagt, ich habe dir französische Franken gegeben, dir französische Franken. Nun ist das auch nicht aus ethischen und moralischen Gründen, dass ich das abgelehnt habe. Vielleicht auch aus Perspicacité, aus Überlegung, halt, du erwischst mich nicht. Aber auch aus dieser völligen Distanz zum Geld. Bei den Nichtjuden ist der Jude der Wucherer, der Geldsüchtige. Das stimmt nicht. Wenn der Jude seine Geistigkeit verliert, kann er natürlich im Materialismus sich ebenso verhacken wie immer. Als ich ungefähr 24 war, bin ich von einem Juden in der niederträchtigsten, schamlosesten Weise hintergangen und betrogen worden. Und da habe ich die Assoziation gehabt, mich von diesem Betrügervolk in Anführung trennen zu wollen. Eine Assoziation. Da habe ich gesagt, du Idiot, du bist ja selbst Jude und hast auch Lüge in dir, genau wie der. Das ist keine Lösung. Also Taufen ist keine Lösung. Ich habe einen Traum gehabt als junger Mann, der mir sehr entscheidend zu sein scheint, den etwas anzugucken sich lohnt. Ich träumte, dass ich vor mir das Meer sehe. Und in dem Meer schwimmt eine Qualle. Sie wissen, wie die Quallen aussehen. Dieses Meer mit der Qualle war aber gleichzeitig in mir. Das Meer mit der Qualle in mir und außer mir. Und im Verlauf des Sturmes verwandelte sich die Qualle und ich hing da im Meer in mir als ich und nicht mehr als Qualle, mit den Beinen nach unten. Und dann machte ich, im Wasser geht das ja langsam, im Wasser einen Salto Mortale, einen Todessprung, einen Salto Mortale und kam wieder mit den Beinen nach unten zu hängen. Und dann wuchs von meinen beiden Beinen eine Wurzel ins Meer, in die Unendlichkeit des Meeres, in mich hinein. Und das empfinde ich nach einem Salto Mortale, habe ich in mir selbst Wurzel geschlagen. Ich bin bei mir zu Hause, ich bin bei mir verwurzelt, ich fühle mich sehr wohl in der Umgebung, ich bin nicht assimiliert, ich bin mehr und ich bin weniger. Also ich weiß nicht, ob ich den Traum analytisch richtig deute, aber der Salto Mortale und dieses Wurzelschlagen sowohl in mir wie in der Welt, gutes banale Wort Weltbürger und bei sich selbst zu Hause, das ist meine Empfindung, so wie ich in der Welt stehe. Ich fühle mich überall wohl. Ich habe keine Heimatgefühle. Ich bin in meiner Heimat in mir. Ich bin sehr bald sowohl sehr sicher wie sehr bescheiden geworden. Vielleicht macht meine Sprechweise, dass ich meine Qualitäten nicht verheimliche, den Eindruck, als ob ich irgendwie angeberisch sei. Das ist nicht der Fall. Ich bin sowohl selbstsicher wie bescheiden. Und ich erfahre das eigentlich immer mehr, dass sehr viele Menschen, die mit mir in Kontakt kommen, mir dann sagen, dass sie sich bei mir beruhigt und gehalten fühlen. Ich tue ja nichts dazu. Diese gewisse innere Sicherheit, die ich habe, die natürlich keine absolute ist, um Gottes Willen nicht, aber doch vielleicht etwas mehr Sicherheit als vielleicht der eine oder andere. Und diese Bescheidenheit, die mir erlaubt, auch das, was ich kann, zu sagen, das kann ich besser, kann ich sogar sagen. Ich darf das sagen, weil ich nicht unbescheiden bin, sondern ich weiß, was ich bin und überschätze mich nicht. Diese Einstellung zur Welt, die ich habe, die bedingt eine Eigengesetzlichkeit. Und das eigene Gesetz ist viel strenger als das geschriebene Gesetzbuch. Das ist viel strenger. Und wenn ich die Vorschriften des eigenen Gesetzes überschreite oder zu überschreiten versuche, dann sofort kriege ich eins auf den Schädel. Ja. Viel strenger, als der Strafrichter mit mir sein könnte. Es ist halt eine viel absolutere Forderung. Ja. Um so sein und nicht anders sein, geht es. Ja, ja. Ich habe als junger Anwalt vielleicht dann 10, 15 Jahre lang meine 18 Stunden am Tag gearbeitet. Ich hatte meine Tagessekretärinnen und hatte meine Nachtsekretärin von abends 8 bis morgen 2 ungefähr. Ich war körperlich sehr widerstandsfähig, das machte mir natürlich Spaß und der Erfolg freute einen ja selbstverständlich, legitimerweise ja auch. Ich hatte also sehr großen Erfolg. Es war wirklich ein bisschen nicht nur Beruf, es war auch Berufung. Ich hatte auch ein bisschen eine musische Ader. Meine einzige Leidenschaft war die Sprache, das Wort. Ich habe auch ein sehr intensives Verhältnis zum Wort. Meine erste Frau, die war Pianistin und zwar Weltklasse. Sie war Schülerin von Blanchet, der diese junge Pianistin effektiv auf den Knien anflehte, sie solle doch Konzertpianistin werden. Es gebe niemanden auf der Welt, der so Bach spielen könne wie sie. Sie hat keinen Weltehrgeiz. Sie ist in ihrer Weise auch sehr bescheiden. Und sie war sehr musisch und ich verdiente als Anwalt sehr bald ziemlich viel Geld und wir hatten einen großen Spaß. Sie hat mich an die Kunst herangeführt. Es war dann auch so, ich war und bin auch an sich unmusikalisch, aber ich hörte während eines Vierteljahrhunderts täglich 4, 5, 6 Stunden Bach, Mozart und Schönberg. Und ich habe gelernt, gute Musik von schlechter Musik zu unterscheiden. Mehr nicht, aber das ist schon sehr viel. Und ich habe dann auch viel nachgedacht. Ich habe nie was gelesen über Kunst, über abstrakte Kunst, über antike Kunst, moderne Kunst, über das Wesentliche in der Kunst. Und da habe ich mir so einige Ideen gemacht. Ich kann vielleicht noch einschalten. Als Anwalt wusste ich sehr Bescheid über Baurecht und bin dann der Anwalt der sogenannten jungen Architekten geworden. Das war diese Generation moderner Architekten, Steiger, der in Genf dieses Zentrum gebaut hat, Moser, der die Universität gebaut hat mit dem Steiger, Steiger, Moser, die beiden Brüder Roth, also die modernen Architekten der Schweiz, die waren meine Freunde und Klienten. Und wir haben dann gebaut zum Beispiel diese ganz moderne Kolonie Neubühl. Und ich habe diese Bauvorhaben betreut vom Moment des Kaufes des Landes bis zur Einweihungsrede, habe also sehr Kontakt gehabt mit dieser ganzen Architektengruppe. Und dann hatten wir eingerichtet einmal im Monat einen Jour fix, eine Open-House-Party. Und da kamen also unendlich viele Leute und es kamen sehr viele Künstler. Wir haben uns im Laufe der Jahre sehr angefreundet, zum Beispiel mit Hans Arp, mit Max Ernst, mit Max Bill, mit Tristan Tzara. Dann haben wir im Hause gehabt den Musil, den Josef Roth, den Tucholsky, den Ernst Toller, den jungen Canetti, als er seine Blendung geschrieben hat. Er hat dann vorgelesen aus der Blendung bei uns, ist erst 20 Jahre später erschienen. Thomas Mann, Silone. Silone hat bei uns, wir hatten ein Haus im Tessin, sein erstes Buch geschrieben von Tamara. Das war so ein sehr guter Freund. Hermann Hesse, Max Frisch, wir haben die alle sehr, sehr gut gekannt und die verkehrten also freundschaftlich bei uns. Ja. Ich war nicht leidenschaftlich interessiert an der Kunst. Das ist eine Anekdote, die aber sehr bezeichnend ist. Da kam der Hans Arp bei mir vorbei und man konnte mich auch zu jeder Zeit stören, ist ein schlechtes Wort, ich fühlte mich gar nicht gestört. Da kam er rein und der hatte eine Arbeit von ihm. Das sind diese sonderbar geformten Bretter, schwarz lackiert mit irgendwo einem Loch. Nicht da. Der hatte so ein Brett in der Hand und zeigte es mir. Ich muss das Französisch sagen, weil das sehr typisch ist. Er zeigte mir das und ich schaute mir das an und dann sagte ich ihm, es ist nicht mal, das ist also ganz hübsch. Und er sagte, komm, ich sage, du plaît. Und ich sage, oui, ça me plaît. Ja, es gefällt mir. Und dann sage ich, qu'est-ce que ça coûte, was kostet? Und da ist er so aufgesagt, comment vous voulez l'acheter? Um Gottes Willen, wollen Sie es etwa kaufen? Und sagte ich, ja, was kostet es? Und dann hat er so gestottert, sagt er, nun falso, donnez-moi 100 sous. 100 sous, das sind 100 sous, 1 sou sind 5 Centim, 100 sous sind 5 Franken. Und er nennt das 100 sous. Also geben, donnez-moi 100 sous, geben Sie mir 5 Franken. Worauf ich also großartig sage, nein, ich gebe Ihnen 100 Franken und überreichte ihm eine 100er Scheinnote für dieses Ding. Dann hat sich das also herumgesprochen, dass der Rosenbaum verrückt geworden sei. Er gebe 100 Franken, wenn man 5 Franken verlange. Und dann habe ich zum Standardpreis von 100 Franken gekauft, Max Ernst und Max Bill, was ich wollte, nicht wahr? Das habe ich dann alles meiner Frau geschenkt. Ja. Wobei es mir auch recht gut gefiel, aber ich war nicht so hingerissen. Da ging meine Frau, hatte dann sehr, sehr viel Sinn dafür. Es kamen also unendlich viele Leute aus der Zürcher Gesellschaft. Ich bin nie irgendwo in Zürich eingeladen gewesen.